Wir haben einen großartigen Gott. Ich bin auch da weiter beeindruckt über die Zeugnisse, die wir gehört haben, über bis dieses Lied ganz am Anfang des Gottesdienstes. Was für eine Liebe hat Gott uns gezeigt, hat Gott uns erwiesen, dass er nicht im Himmel oben geblieben ist, sondern dass er sich auf den Weg gemacht hat, Mensch geworden ist, bis dahin, dass er ans Kreuz gegangen ist. Was für eine Liebe hat er erwiesen, dass wir, die wir an Jesus glauben, wenn du gesagt hast, ja, Jesus, dir gehört mein Leben, du bist mein Herr, dann wirst du in der Ewigkeit dabei sein. Dann wird der Tod kein Endpunkt für dich sein. Gott wird dich in seine Gegenwart ziehen, in seine Nähe ziehen. Und du wirst Leben haben in Ewigkeit, ein Leben, das nicht aufhören wird. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt die Bibel, von Äon zu Äon, von Zeitalter zu Zeitalter. Und du wirst mit Gott unterwegs sein. Was für eine Liebe. Gott schafft, wird eine neue Welt schaffen. Aber wir merken jetzt schon an den Zeugnissen, die wir gehört haben, Gott ist treu. Gott ist treu und er stellt sich zu uns und er lässt uns nicht allein, er lässt dich nicht allein, egal in was für einer Situation stehst. Und so wie Andrea das vorhin gesagt hat, manchmal sieht es nicht danach aus. Manchmal sagen wir, Gott, wo bist du? Aber Gott ist treu und er steht zu dir und er lässt dich nicht allein. Und wenn wir das, je mehr wir das verstehen, je mehr wir das begreifen, wächst eine Sehnsucht in uns. Eine Sehnsucht danach, Gott, oh, ich möchte noch mehr von dir, noch mehr von dieser Liebe. Oh, das macht hungrig nach mehr, sagt man. Das macht hungrig nach mehr. Das Thema, was wir uns über dieses Jahr gestellt haben als Gemeinde, war unsere Beziehung mit Gott vertiefen. Wie vertiefst du deine Beziehung mit Gott? Wir haben eine Fasten- und Gebetswoche darüber gehabt. Wir haben immer wieder das zum Thema gemacht. Und auch heute will ich darüber predigen. Beziehung mit Gott vertiefen. Und ich will da anfangen. Es ist Platz. Die Bibelstelle schauen wir uns später an. Es ist Platz. Es ist Platz. Ich will euch mal was zeigen. Das ist von Hans Memling. Der hat 1491 hat er einen Fünfflügelaltar gestaltet, also einen Altar in einer großen Kirche, ein Dom, wo in der Mitte ein großes Bild ist und wo noch mehrere Flügel dran sind. Und ich habe euch mal das Mittelbild von diesem Flügelaltar kopiert. Und dieser Hans Memling hat eben ein Bild gezeichnet und als mal nach dem Krieg dieser Altar war in Sicherheit gebracht worden in Keller. Jetzt hat man anscheinend das Außendom rausgebracht in das Museum in Lübeck und dort in den Sicherheitskeller rein im Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Krieg ist der Pastor Busch mal in Lübeck zu Gast gewesen und da hat der Museumsdirektor zu ihm gesagt, Herr Busch, wollen Sie mal was ganz Besonderes sehen? Ich habe was bei mir im Keller stehen. Und er hat ihn in den Museumskeller gebracht und dort diesen Altar gezeigt. Dieses Bild. Und der Pastor Busch stand vor diesem Bild und er beschreibt so in einer Predigt, was er mal gehalten hat. Er stand davor und er hat gestaunt. Ich weiß nicht, ob euch schon was an diesem Bild aufgefallen ist. Da ist ja ein ziemliches Gedränge unter dem Kreuz. Da ist eine Menge los. Das sind die Soldaten mit der Lanze. Da sind hier unten rechts sieht man die Würfeln um das Gewand. Die Frauen am Kreuz sind da. Und es ist ein ziemliches Gedränge unter dem Kreuz. Aber was dem Pastor Busch aufgefallen ist, hier ist der Erdboden zu sehen. Hier ist Raum, hier ist Platz. Hier ist Platz für dich unterm Kreuz. Hier ist Platz für dich unterm Kreuz. wenn du Gott suchst, und dabei ist es egal, ob du Gott, mit Gott auf du und du bist, lange Jahre Christ bist, oder ob du neu überhaupt erstmal ins Fragen gekommen bist und Gott suchst. Wenn du Gott suchst, ist Platz für dich unterm Kreuz. Es ist Platz für dich da. Jesus ist am Kreuz gestorben, um den Weg zu Gott frei zu machen. Und wenn wir zu Gott kommen, jeden Tag neu, dann kommt es darauf an, diesen Zugang zu wählen. Jeden anderen Zugang führt in die Irre. Wenn du herkommst und sagst, oh, ich bin als Christ schon so geübt, ich habe so viel fromme Heiligkeit an mir, dann wirst du keinen Zugang mehr zu Gott finden. Es kommt darauf an, den Platz am Kreuz einzunehmen, unterm Kreuz, und aufzuschauen zu demjenigen, der für dich gestorben ist, zu demjenigen, der den Weg freigemacht hat zum Vater, den Weg freigemacht hat, damit du die Liebe Gottes empfangen kannst. Sowas kann man nicht von oben anordnen, so sagen, ich als Pastor dieser Gemeinde ordne jetzt an. Also, jeden Tag, ich verschreibe dir eine Medizin, jeden Tag neu gehst du zum Kreuz. Das kann ich nicht anordnen. Ich kann es dir ans Herz legen. Ich kann es dir empfehlen. Oh, und ich empfehle es dir so sehr. Dort ist die Tür offen. Wenn du den Eindruck hast, ich bin schon so lange mit Gott unterwegs, aber irgendwie ist die Luft raus. Irgendwie treffe ich meinem Gott nicht mehr. Dann komm neu zum Kreuz. Komm neu zu ihm. Ich will nachher erzählen, was das heißt. Es geht letztendlich bei dieser ganzen Sache um dein Herz und um deinen Willen. Und wie gesagt, das betrifft dich, egal ob du schon lange mit Jesus lebst oder ob du auf der Suche bist. Dein Platz ist unterm Kreuz. Da ist Platz für dich. In der Bibel wird uns die Geschichte in Apostelgeschichte 26 erzählt. Paulus war im Gefängnis in Caesarea. Vielleicht erinnert ihr euch, die Geschichte habe ich letztens schon mal erzählt. Und Paulus wird als Gefangener dem König Agrippa vorgeführt. Und Paulus erzählt von dem Platz unterm Kreuz. Und Paulus erzählt von seinem großartigen Gott. Und König Agrippa, der reagiert darauf und sagt, es fehlt nicht mehr viel, noch so ein bisschen. Und du machst einen Christen aus mir. Aber das hat er nicht zugelassen. Es fehlt nicht mehr viel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, wie viel dir noch fehlt zu Gott hin. Es gibt eine andere Geschichte in der Bibel. 10 Kapitel vorher. Paulus ist wieder mal im Gefängnis. Der hat sich oft im Gefängnis rumgetrieben. Aber nicht als Gefängnisseelsorger, sondern selber als jemand, der ins Gefängnis kam. Paulus war in Philippi im Gefängnis. Und ich schlage das mal auf. Ich möchte euch diese kurze Episode lesen, weil ich das sehr, sehr aufregend finde, was da passiert. Das ist nämlich die komplette gegenteilige Geschichte zu der Geschichte mit dem König Agrippa. Agrippa hat gesagt, so viel noch und du machst einen Christen aus mir. Hier in dieser Geschichte ist jemand bereit, sein Herz zu öffnen und zu sagen, ja, ich will Christ werden. Nicht nur dem Namen nach, sondern mit ganzem Herzen. Nachdem man sie, also wenn du willst, kannst du es einblenden, wenn das spontan geht. Ich habe Luther-Übersetzung jetzt. Apostelgeschichte 16, Abvers 23. Nachdem man sie, also es geht um Paulus und Silas, Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl den Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Also der hat sie nicht nur in den Knast geworfen, sondern im innersten Gefängnis und dann auch noch in den Block. Also so ein Holzblock, den man zuklappen konnte, der zugeschlossen wurde. Und da waren sie sicher verwahrt. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Es ist ja spannend, wenn Menschen mit Gott unterwegs sind und sich plötzlich auf die Idee kommen, obwohl die Füße im Block liegen, die können vielleicht nicht einmal richtig aufstehen, vielleicht sitzen sie da, vielleicht ist der Block zu schwer. Aber sie fangen an, Gott die Ehre zu geben. Sie wissen, auch wenn meine Lebensumstände anders ausschauen, mein Gott ist da. Und er lässt mich nicht im Stich. Weil das Schlimmste, was sie mir nehmen können, meinen sie, ist das Leben. Aber damit tun sie mir eigentlich noch einen Gefallen. Dann bin ich nämlich bei meinem Vater im Himmel. Also egal, was passiert, Paulus weiß, mein Gott ist da und er geht mit mir. Und sie machen Lobpreis. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Ein Rums geht durch den Raum und die Fesseln fallen ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr, selbst den hat das Erdbeben aufgeweckt, und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Er greift nach seinem Schwert und will sich da reinstürzen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Paulus hätte ja hergehen können und sagen können, Mensch, meine Chance, Gott hat die Türen aufgemacht, nichts wie raus hier. Aber der bleibt an dem Ort. Ich habe mich schon manchmal gefragt, warum bleibt Paulus da? Als ein Engel zu Petrus ins Gefängnis kam, ist Petrus dem Engel hinterher und der hat alle Türen aufgemacht, da sind auch alle Türen aufgegangen. Und er ist gegangen. Paulus bleibt da. Warum? Ich glaube, dass es möglich ist, die Stimme Gottes zu hören. Ich glaube, dass es möglich ist, Wegweisung von Gott in konkreten Situationen zu erhalten. Das ist für uns jetzt vielleicht keine Alltagssituation, aber so heftig es klingt, für Paulus war es schon fast eine. Und er hat auf Gott gehört. Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, jetzt führt er sie heraus. Und er führt sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was für ein Gedankensprung! Gerade war noch Erdbeben, gerade war noch Knast angesagt, dann ein Erdstoß. Und jetzt die Frage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Dieser Aufseher, der hat plötzlich begriffen, da habe ich mit dem lebendigen Gott zu tun. Dass die nicht einfach gegangen sind, das hat was mit dem lebendigen Gott zu tun. Dass ich jetzt hier stehe, hat was mit dem lebendigen Gott zu tun. Und er fragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, setze dein Vertrauen auf Gott. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. So wirst du und dein Haus gerettet werden. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und sie redeten, sie verkündigten ihm von Jesus, da, wo ihr Herz überging, haben sie angefangen zu reden. Wow, und weißt du, das und das und das hat unser Jesus getan. Und deswegen ist er in diese Welt gekommen. Und das Herz ist ihnen übergeflossen. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Da hat sich eine Riesenversammlung zusammengefunden. Da war die Ehefrau wahrscheinlich da, da waren die Knechte da, da waren die vielleicht sogar Soldaten da und alle Kinder und alle haben das gehört. Und er nahm sie zu sich zu derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er, im Griechischen steht da Plural, da heißt es, dass sie zum Glauben an Gott gekommen waren. Sie ließen sich taufen, weil sie zum Glauben an Gott gekommen waren. Und sie freuten sich. Was für eine andere Geschichte als bei dem König Agrippa, der sagt, Paulus, noch so ein bisschen und du machst einen Christen aus mir, aber das bisschen lasse ich nicht mehr zu. Es ist Platz unterm Kreuz. Es ist Platz unterm Kreuz für dich. So wie Frank das vorhin erzählt hat. Der Kühlschrank in der Wüste steht da und du musst nur noch zugreifen. Mach den Kühlschrank auf. Selbst wenn dein Verstand sagt, es ist unmöglich, dass es hier einen Kühlschrank gibt, greif zu und mach diesen Kühlschrank auf. Sag nicht wie König Agrippa, noch ein bisschen und du machst einen Christen aus mir. Gott steht bereit mit seiner ganzen Liebe. Er hat seine Liebe darin gezeigt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, dass er für den Mist deines Lebens, für alle Sünde, für alle Schuld gestorben ist für dich, damit du ein neues Leben haben kannst. Und Umkehr, Bekehrung kann passieren. Umkehr, zu Gott umkehren. Ich lade dich ein, lass diesen Gottesdienst nicht vergehen. Geh heute hier nicht raus, ohne dass du mit jemandem gesprochen hast und gesagt hast, du, ich habe gemerkt, dass ich dieses letzte Stück noch gehen will. Nicht wie König Agrippa, sondern dass ich dieses letzte Stück wie dieser Aufseher in diesem Gefängnis gehen will und sagen, ich möchte gerettet werden. Und ich habe gehört von diesem Kühlschrank. Ich habe gehört von diesem Kreuz. Und ich gehe hier nicht weg, erst wenn jemand mit mir zusammen gebetet hat. Ich lasse euch nicht in Ruhe. Also, ich lade euch ein. Ich lade dich ein. Geh hier nicht weg, wenn dich das angesprochen hat. Auf der anderen Seite, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, und ich weiß, da spreche ich viele hier im Raum, viele können sagen, ja, ich bin schon jahrelang, jahrzehntelang mit Jesus unterwegs. Auch für uns gilt, es ist Platz unterm Kreuz. Auch für uns gilt, wir können neu zu Gott umkehren. Manchmal laufen wir in unserem Leben in eine Richtung und merken gar nicht, wie wir von Gott fortlaufen. Und merken gar nicht, wie es dran ist, wieder neu zu Gott umzukehren. Auch da ist es wichtig, dass eine Umkehr stattfindet. Paulus hat im ersten Korintherbrief davon sehr deutlich gesprochen, wo die Korinther, die Gemeinde in Korinth, umkehren soll. Er hatte losgedonnert in seinem Brief. Also da vergeht einem Hören und Sehen, wenn man das manchmal so richtig mal auf sich wirken lässt. Er hat gesagt, Mensch, ihr Korinther, was hört man unter euch? Es ist Spaltung da unter euch. Ihr kämpft gegeneinander in der Gemeinde. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr wollt, ich sage jetzt mal, ihr wollt Christen sein und habt so einen Clinch miteinander. Und wie ich höre, wie ihr mit jemandem in eurer Mitte umgeht, der in permanenter Sünde lebt. Das geht so nicht, Leute. Und eigentlich sollte man von Christen eures Kalibers erwarten, dass ihr schon reif seid. Dass ihr gewisse Sachen lasst einfach. Aber ihr schafft Parteiungen. Oh, ich gehöre zu Paulus. Oh, mir ist Petrus lieber. Und eure Überheblichkeit, euer Stolz und eure Überheblichkeit, die schreien zum Himmel. Und dass ihr euch gegenseitig noch vor Gericht zieht, vor einem Gericht, das nächste Gericht, glaube, Zellerfeld ist das nächste Gericht, dass ihr euch vor Gericht zieht gegenseitig. Das geht so nicht, Leute. So schreibt Paulus den Korinthern. Und so könnte man fortfahren. Der erste Korintherbrief, der ist Hammer, was da drin steht. Und wir sagen so, Paulus wäscht denen richtig den Kopf und sagt, Umkehr ist notwendig. Und jetzt guck in dein Leben. Wo in deinem Leben als Christ ist Umkehr notwendig? Wo hast du Unreife an den Tag gelegt? Arroganz und Stolz, Spaltung. Wie gehst du mit Sünde in deinem Leben um? Und da stellt sich die Frage, ja, ich möchte umkehren, aber wie geht das denn eigentlich praktisch? Weil ich glaube, Umkehr ist mehr als ein Gefühl, oh, ich habe irgendwie so ein Gefühl in der Magengegend, mir so flau, das war nicht das Essen von gestern, ich glaube, das ist irgendwie, dass ich umkehren möchte. Aber wie machst du denn das praktisch? Ein Gebet sprechen? Ist das alles? Wie funktioniert denn Umkehr? Ich fand sehr spannend, was Paulus beschreibt, wie Umkehr funktioniert, als die Korinther sich seine Worte zu Herzen genommen haben. Und umgekehrt sind. Zweiter Korinther, Kapitel 7, die Verse 8 bis 11. Ich lese das wieder nach Luther. Paulus schreibt ab Vers 8, 2. Korinther 7, ab Vers 8, denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Paulus merkt, das, was er ihnen im ersten Korintherbrief um die Ohren geknallt hat, das hat Entsetzen bei ihnen ausgelöst. Das hat Trauer ausgelöst. Wenn ich euch auch traurig durch den Brief gemacht habe, so reut es mich nicht, ich bereue es nicht. Und wenn es mich reute, ja, Paulus hat schon damit zu kämpfen, ach, so sehr in Depression wollte ich sie eigentlich nicht stürzen mit meinem Brief. Ich sehe ja letztendlich, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat. Also er sagt, klar, ich sehe das, dass ihr traurig geworden seid. So freue ich mich doch jetzt darüber, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Paulus sagt also, ich sehe, dass ihr traurig geworden seid über das, aber mir geht es eigentlich nicht um das, dass ihr traurig geworden seid. Das hat mich eher auch traurig gemacht. Aber ich sehe, was für eine Frucht diese Trauer bei euch bringt. Nämlich eine Frucht der Reue. Es ist nicht egal, ob du in Sünde weiterlebst. Diesen Irrtum sind schon die Korinther aufgesessen, die gesagt haben, ah, wenn die Vergebung so groß ist, Gott, mein Gott, vergibt mir ja sowieso, er ist ja am Kreuz gestorben. Da ist so viel Geld, da kann man jede Schuld bezahlen. Es ist nicht egal, ob du als Christ in Sünde lebst. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, ihr seid traurig geworden nach Gottes Willen, so dass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue. Ich will das nachher nochmal anschauen. Die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Paulus sagt also, hey, es gibt eine Traurigkeit, eine Depression, die von der Welt ist, die Richtung Tod führt. Und diese Depression erleben wir allzu häufig. Aber es gibt auch eine Traurigkeit, die von Gott herkommt. Eine Traurigkeit über deine Schuld und Sünde. Mensch, wenn dir deine Schuld egal ist, Gott ist sie nicht egal. Und er trauert, er weint darüber, wenn du in die verkehrte Richtung rennst. Siehe, eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, welches Mühen hat das in euch gewirkt, dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Das ist ein bisschen komplizierter Text zu verstehen. Im Kern sagt Paulus, wisst ihr, das Erste ist, ihr habt euch was sagen lassen. Als ich meinen ersten Brief geschrieben habe, sagt Paulus, seid ihr betrübt worden. Und der hat so tief bei euch eingeschlagen, dass ich es nicht für möglich gehalten hätte, dass es sogar mich traurig gemacht hat. Aber ihr habt euch was sagen lassen. Gibt es jemanden in deinem Leben, der dir als Christ was sagen darf? Der sagen darf, hallo, so wie du jetzt lebst, mit dieser Sache, wo du dich arrangiert hast, das ist Sünde, mein Freund. Kehr um, tu Buße. Du willst eine Beziehung mit Gott, eine Nähe mit Gott haben? Dann kehr um davon, von dieser Sünde. Sag nicht, das ist nicht so schlimm. Sag nicht, das ist egal. Gibt es jemanden in deinem Leben, der reinsprechen darf? Wenn ich hergehen würde und sagen würde, also, so und so sieht das in deinem Leben aus, dreh rum, würdest du vielleicht sagen, was mischst du dich in meine Angelegenheiten ein? Gut, vielleicht bist du so geprägt, dass als ein Pastor darf das ja irgendwo. Aber mir geht es nicht darum, wer darf das grundsätzlich oder wer darf das nicht, sondern mir geht es darum, wen lässt du wirklich von Herzen her zu, dass er bei dir reinreden darf? Wer darf dir sagen, das ist Sünde, lass das. Und dann lässt du es auch. Und wenn du sagst, ich schaffe das nicht zu lassen, diese Sünde, dass du dir dann Hilfe suchst. Aber wer darf das zu dir sagen? Du brauchst Hilfe, pack das an. Und dann suchst du dir Hilfe. Wer darf in dein Leben reinsprechen? Hast du jetzt einen Namen im Kopf? Mindestens eine Person, die in dein Leben reinsprechen darf? Bei den Korinthern war es Paulus. Die haben das zugelassen. Er durfte in ihr Leben reinsprechen. Und das hat wehgetan, als Paulus da reingesprochen hat. Aber sie haben sich dann entschieden, er darf das. Und wir lassen das zu. Und das war mit Tränen gemischt. Und das hat wehgetan im Herzen. Und sie sind umgekehrt. Und dann sagt unser Text, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich übersetze es euch. Und dann sagt unser Text, als ihr danach gehandelt habt, und jetzt zählt Paulus einige Sachen auf. Er zählt auf, woran sichtbar wird, wie Umkehr funktioniert. Und er sagt, das ist bei euch sichtbar geworden, liebe Korinther. Ich zähle es mal nach Luther auf, in Vers 11, so die zweite Hälfte zählt er auf. Es hat gewirkt, dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Das ist jetzt erstmal eine Ansammlung von Begriffen, aber ich möchte euch zeigen, was das praktisch heißt. Gibst du mir nochmal die Präsentation zurück? Und zwar die letzte Folie. Okay. Wie hat das bei den Korinthern praktisch ausgesehen? Paulus sagt, das hat jetzt die Traurigkeit letztendlich bei euch bewirkt. Und wir sehen, also sie haben zugehört, sich reinreden lassen, sie haben sich entschieden, zurück an den Platz des Kreuzes zu kommen und haben gemerkt, wie sehr Sünde, wie sehr ein falscher Weg wehtut. Aber sie haben ihren Platz neu eingenommen unterm Kreuz. Und dann zählt Paulus auf. Dann geht Paulus weiter. Er sagt, das Ganze hat Verteidigung bewirkt. Was heißt denn Verteidigung? Verteidigung ist, ich habe mal ein bisschen geforscht, hat was mit Wiedergutmachung zu tun. Also nicht, wer jetzt das Bild von einem Kämpfer vor Augen hat. Wenn ein Kämpfer seinen Schild vor sich hält und der Gegner schlägt da drauf, dann konnte es sein, dass der Gegner seinen Arm gebrochen hat, weil der Verteidiger sein Schild vor sich gehalten hat. Und die Wucht des Schlages ist zurückgefedert. Was heißt das im Zusammenhang mit Umkehr, mit Buße? Mit Umkehr, mit Buße heißt das, ich sehe, wo meine Schuld etwas schlecht gemacht hat. Und ich trete jetzt dafür ein, zu schauen, wo kann ich das, was ich falsch gemacht habe, wieder gut machen. Das ist ein Teil von Buße, von Umkehr. Und ich trete dafür ein, dass ich mein Verhalten anfange zu verändern in dem Bereich. Und wenn ich das allein nicht schaffe, dann suche ich mir Hilfe. Also Buße ist nicht nur dieses Gebet, Jesus, vergib mir meine Schuld. Damit fängt Buße an. Aber damit geht Buße weiter. Das nächste ist Unwillen. Unwille hat was damit zu tun, sagen die Kommentatoren, ich habe keinen Willen mehr, keinen Bock mehr darauf, Sünde weiter zu tun in meinem Leben. Ich habe keinen Willen dafür mehr. Ich habe einen Unwillen. Dazu gehört das Aufarbeiten. Wo kommt das eigentlich her, dass ich immer so drin festhänge in dieser Sünde? Empörung. Zur Umkehr gehört Empörung gegen die Sünde. Nicht, naja, ist ja nicht so schlimm, sondern hey, Sünde trennt mich von Gott, hau ab, Sünde, ich möchte dich nicht in meinem Leben haben. Empört sein dagegen. Und das gehört auch zur Umkehr. Furcht, Angst. Interessant, dass genau dieses Wort Phobos, Angst, kennen wir von Phobie, Spinnenphobie oder so, an der Stelle steht. Panische Angst. Zur Umkehr gehört auch Angst. Angst? Wir haben einen heiligen Gott, liebe Leute. Das ist bei uns nicht mehr so in, nicht mehr so verbreitet. Aber wir haben einen heiligen Gott. Wir haben nicht einen Gott, den ich einfach mal so auf die Schulter klopfen kann und sage, hey Kumpel, wie geht's? Es ist ein heiliger Gott. Und wenn jemand in der Nähe Gottes ist, vergeht er, wenn er Schuld hat. Verbrennt er, würde ich sagen. Alle, die Gott nahe gekommen sind, sind erstmal zu Boden zusammengebrochen vor Heiligkeit Gottes. Die gute Nachricht ist, dass Gott am Kreuz den Weg frei gemacht hat. Und die Schuld, die Heiligkeit Gottes, die Leben vernichtet, sündiges Leben vernichtet, die Heiligkeit Gottes, die sündiges Leben vernichtet, traf Jesus am Kreuz. Das ist die gute Nachricht. Und da, wo es aufgehört hat, in uns das ein Erschrecken zu produzieren, wie heilig ist Gott, da fangen wir an, ein Göttchen zu machen. Wir haben einen heiligen Gott. Und zur Umkehr gehört, dass Sehnsucht wächst. Sehnsucht in unserem Leben nach Gemeinschaft mit Gott, wenn er den Weg freigemacht hat zu diesem heiligen Gott. Und wenn es dort im Zentrum dieser Heiligkeit brennende Liebe für mich gibt, dann möchte ich daran. Und wenn die Tür offen ist, dann möchte ich da reingehen. Und wenn ich diese Sehnsucht nicht spüre, dann gehört mir zur Umkehr dazu, mich danach auszustrecken, zu sagen, Gott, ich möchte diese Sehnsucht. Schenk mir diese Sehnsucht neu in mein Herz. Und die Sehnsucht, auch mit anderen Gläubigen zusammen zu sein. Interessant ist ja, je mehr ein Mensch in Sünde lebt, desto mehr hält er sich von der Gemeinschaft der Gläubigen und von Gott fern. Zur Umkehr gehört diese Sehnsucht. Und Eifer, leidenschaftlicher Einsatz, sich leidenschaftlich einzusetzen, wieder auf den richtigen Weg zu gehen und bereit, die Konsequenzen zu tragen. wenn jemand, ich nehme mal ein krasses Beispiel, wenn jemand in Ehebruch gefallen ist und daraus ist ein Kind hervorgegangen, natürlich kann dieser zu Gott gehen und um Vergebung seiner Schuld bitten. Und Gott vergibt ihm seine Schuld. Aber zur Umkehr gehört auch, sich dann den Konsequenzen zu stellen und zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für dieses Kind. Das sind Teile, die zur Umkehr gehören. Und die zählt Paulus hier auf. Wenn ihr euch fragt, wie funktioniert Umkehr praktisch? Zuhören und reinreden lassen. Entscheiden, das kann wehtun. Komm zum Kreuz. Verteidigen, wiedergutmachen, Verhalten ändern. Ein Unwillen zur Sünde. Auch zu schauen, wo kommt das her, damit ich da rauskomme. Empörung gegen die Sünde. Furcht vor dem heiligen Gott. Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Paradox, ne? Eifer, leidenschaftlichen Einsatz und bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich lade euch ein, aufzustehen dazu. Jesus, wir stehen jetzt, wir haben uns jetzt hier im Gottesdienstraum hingestellt. Herr, und du siehst, wo die Einzelnen mit ihrem Herzen sind. Herr, aber ich möchte jetzt vor dein Angesicht kommen, vor dein Kreuz kommen. Herr, und ich bitte dich, dass wirkliche Umkehr und Buße unter uns immer mehr Raum gewinnt. Herr, dass wir nicht mehr zulassen, dass Dinge uns von dir trennen dürfen. Herr, wir sehnen uns doch nach einer tieferen Beziehung zu dir. Herr, wir möchten größere Vollmacht erleben. Wir möchten tiefere Dimensionen deiner Liebe erleben. Wir möchten Geborgenheit und Annahme. Herr, und da gibt es so viele Dinge in unserem Leben, das uns von dir trennen kann. Herr, und wir beten jetzt darum. Herr, vergib uns unsere Schuld. Herr, und führe uns in die praktischen Schritte hinein, dass wir echte Umkehr an den Tag legen, dass wir nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis machen. Oh, Jesus. Jesus. Sag in deinem Herzen das zu Gott, wo du jetzt weißt, da ist Sünde in meinem Leben da. Bekenne es ihm und sag, Herr, ich möchte echte Buße tun an der Stelle. Und wir nehmen den Platz unter dem Kreuz ein. Diesen Platz, den du für uns reserviert hast. Den Platz, den du für mich reserviert hast. Ich komme unter dein Kreuz. Jesus, dort hast du alles getan. Dort brennt deine Liebe am heißesten. Und ich will ins Zentrum deiner Liebe kommen. Vergib mir meine Schuld. Ich sage, du bist mein Gott. Nichts und niemand soll mich von dir trennen. Amen.